Finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz.
Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert.
Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner.
Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss.
Mit großer Wirkung. Eine gute Sache.
Bereit zum Durchstarten?
Wertgeschätzt, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Wertgeschätzt, und die ist diesmal besonders. Warum? Ich durfte am 11.04. Beim Kongress für Einzelfertiger, also beim sogenannten IFE-Netzwerk, eine Präsentation halten oder einen Vortrag halten. Und ich habe mir gedacht, warum nicht diesen Vortrag mal aufnehmen und euch zur Verfügung stellen und auch mal zu schauen, wie das Ganze auch live funktioniert. Und genau darum geht's heute. Das Thema war: Der digitale Reifegrad entscheidet über die richtige Datenstrategie, und wie immer, ohne Daten keine KI. Und dann wünsche ich euch sehr viel Spaß mit der Folge. Und eine Besonderheit hat es auch noch: Das Geschenk, was ich in der Veranstaltung mache, gilt genauso für euch alle, die jetzt diese Folge hören. Schaut gerne in den Shownotes nach, da gibt es einen Link, und wir verschenken gerade das neue Buch von mir, 33 Impulse für einfache Datenstrategien. Also klickt auf die Seite, ihr zahlt nur die Versandkosten in Höhe von 6,95 Euro, und die 28 Euro könnt ihr euch dann schenken. Das haben wir dann den Teilnehmern auch angeboten. Das wurde auch stark in Anspruch genommen, und das war auch meine Idee, das dann in dieser Podcast-Folge auch mit aufzunehmen. Ich hoffe, euch gefällt das. Also, es geht dann hiermit los. Viel Spaß bei der Folge.
Dankeschön fürs Kommen. Mein Name ist Sven Göllner. Ich bin Gründer und kaufmännischer Geschäftsführer der Bimano. Ich muss ein bisschen lauter sprechen. Wir haben kein Mikrofon. Wenn ich zu leise bin, werde ich noch lauter werden. Erstmal klasse, dass wir hier sein durften oder dürfen. Und wir machen es heute ein bisschen anders. Wir haben ja ganz viel über KI gehört, und ich würde mal heute aufzeigen, was das eigentlich bedeutet, um da überhaupt hinzukommen. Weil unser Schwerpunkt ist Business Intelligence, Data Warehousing. Also wir machen alles, was mit Daten zu tun hat. Das können kaufmännische Daten sein, das können aber auch IoT-Daten sein. Und wir sagen immer, wir sind der rote Teppich für KI. Also wir bereiten das alle vor. Und was wir momentan erleben, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, die sind ja alle noch nicht so weit. Also wir erleben die Excel-Welt, die ist immer noch da, die lässt sich nicht wegdiskutieren. Und da würde ich gerne mal so ein paar Punkte heute aufzeigen, woran das liegt, warum die Unternehmen nicht in die Umsetzung kommen, was Punkte sind, wo man vielleicht auch scheitert. Aber ich habe auch noch ein Kundenbeispiel mitgebracht. Ist jetzt kein Einzelfertiger, aber ein interessanter Fall, hat auch mit IoT-Daten zu tun. Und so würde ich gerne starten. Kann sich jemand vorstellen, was diese drei Bereiche miteinander zu tun haben? Eine Idee. Also wir haben Bananen, wir haben Wetter und Instagram als Social-Media-Kanal. Irgendeine Idee? Keiner? Ich kann es, sonst würde ich es auflösen. Das Projekt ist nicht von uns, aber ich fand das wirklich mal sehr interessant, weil wir damit über den Tellerrand gucken können. Wenn wir die Bananen im Supermarkt haben, haben die eine Reise von 8000 Kilometer hinter sich im Durchschnitt. Und jede Minute werden 300 Kilo weggeschmissen. In dem Projekt war es dann halt so, dass man sich mal Gedanken gemacht hat und bezüglich der optimalen Bestellmenge mal zu schauen, wie kann ich denn mal hingehen und bedarfsgerecht. Und dann gab es eine Korrelation. Ich habe schönes Wetter, und dann gehen sogenannte Foodblocker hin und posten Gerichte in Instagram. Und damit wird eine Nachfrage erzeugt. Und in dem Fall hat man tatsächlich dann den Bestellprozess angepasst. Und im Bereich der Nachhaltigkeit ist das natürlich auch nochmal ein Thema. Und das fand ich mal ganz nett mitzubringen, einfach mal zu gucken, weil diese drei Bereiche haben ja am Anfang überhaupt nichts miteinander zu tun. Und hier wurde auch keine KI eingesetzt, sondern man hat einfach mal drei unterschiedliche Datensilos miteinander verglichen und hat die mal in Beziehung gebracht. Aber jetzt nochmal die Frage, alle sagen ja, Daten sind das neue Öl. Ich muss sagen, ich kann diesen Spruch nicht mehr hören. Zumindest gibt es jetzt auch einen neuen, Data is the new Bacon. Das ist wenigstens einigermaßen witzig. Wir haben unten nochmal Zahlen, Daten, Fakten. Und ich muss sagen, aus den Gesprächen, die wir führen seit 2-3 Jahren mit Unternehmen, zum Teil kann ich das bestätigen. Also viele Unternehmen haben keine Datenstrategie, die ja fest verankert werden sollte, auch in der Unternehmensstrategie. Und viel wichtiger wäre ja auch bei der Datenstrategie, die Mitarbeiter abzuholen oder die Menschen abzuholen, also die sogenannte Datenkultur, dass man wirklich eigentlich die Mehrwerte aus diesen Daten auch ziehen kann. Und was wir auch feststellen, viele Unternehmen haben gar keine Datenplattformen in dem Sinne im Einsatz. Woran liegt das denn? Diese Buzzwords, die wir da sehen, also ich bin auch vom Grund her ITler. Wir sind manchmal auf einer sehr abstrakten Ebene unterwegs. Und wenn ich jetzt eine Frage stelle, Data Mesh, würde, glaube ich, hier keiner die Hand heben. Also würde mich jetzt wundern. Genau, das ist eine bestimmte Vorgehensmethode im BI-Bereich, im Data Warehouse-Bereich. Und das ist, was mich halt auch immer stört, dass wir zu sehr in Technologien denken. Und die Technologie ist zwar wichtig, aber der Geschäftsführer oder der Entscheider, dem ist halt wichtig, stehe ich im Weg? Geht das noch? Okay. Ist ja wichtig, was habe ich denn von den Daten? Also kann ich irgendwie meinen Umsatz steigern oder kann ich meine Kosten senken? Aber diese Technologien, die interessieren keinen. Und das war auch unser Fehler, wo wir mit unserem Produkt an den Markt, wir haben zu sehr in dieser Technologie gedacht. Und das muss weg. Was passiert nämlich, wenn ich dann nur über diese Buzzwords gehe? Ich muss ja eine Auswahl treffen. Wir haben ja eben vom Henrichs auch gehört, was man alles machen möchte. Wie entscheide ich denn später, welche Infrastruktur gut ist? Ob ich in der Cloud bin, in On-Premise? Ich muss da wirklich genauer hingucken. Und es gibt zum Beispiel am Markt aktuell 500 IoT-Plattformen. 500. Wie soll ich denn als Entscheider wissen, was ich da auswähle? Ob die zukunftsfähig ist? Das sind alles wichtige Aspekte, die ich da berücksichtigen muss. Und das Beispiel, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen im Unternehmen ist, Fachbereich IT, beide Seiten kriegen sich öfters in die Wolle. Und wir haben mal ein Zitat mit reingenommen von dem Lothar Frey aus Neuss, ist ein Unternehmer, steht ja da, ich finde das erschreckend, für beide Seiten. Und IT wird immer vorgeworfen, es ist zu langsam, zu starr, hält sich an Prozessen, da wird genickt. Andererseits ist aber auch manchmal der Fachbereich auch unfair, weil der verlangt halt viel. Der denkt sich, okay, wenn ich jetzt im Internet bin, in Google irgendwas eingebe, das ist sofort da. Also muss mein Bericht ja auch in Sekunden. Aber dass eine ganz andere Infrastruktur da ist, ist wirklich schwierig. Und das ist wirklich sehr, sehr häufig, warum es diese Konflikte auch gibt. Und wir haben ein Digitalisierungsprojekte, aber wichtig ist ja, dass beide Parteien zueinander finden und dass man einen Nutzen hat. Und ich finde, auch die IT muss quasi den Fachbereich ja zur Verfügung stehen, also einen Nutzen stiften, wie einen Kunden eigentlich auch ansehen. Und das ist manchmal nicht der Fall. Geht man mal weiter. Wir haben eben in der Folie gesehen, das ERP als zentrale Stelle. Ich sehe das ein bisschen anders, weil das, was wir bei unseren Kunden vorfinden, ist, wir haben viele verteilte Systeme. Wir haben kaufmännische Systeme, das klassische ERP-System, dann gibt es ein separates Finanzen, Personalmanagement, eine Zeiterfassung. Dann haben wir aber auch technische Systeme, IoT-Systeme, Energiemanagement. Und da oben, das sind ja alles nochmal Technologien, die wir da sehen. Also wir haben zum Beispiel auch Marketingdaten. Vielleicht ist der eine oder andere hier in dem Raum und nutzt Social Media, schaltet Werbung oder macht Blogbeiträge. Das sind ja auch Unternehmensdaten, die mir zwar nicht gehören, aber die sind ja auch wichtig. Und die dann zusammenzuführen, das ist die Herausforderung. Und es gibt einen Trend, dass man sagt, man saugt alle Quellen an. Das ist ein sogenannter Data Lake. Dann habe ich alle Daten drin. Und was mache ich denn? Wenn ich aber drei Systeme habe, ich habe in einem System, nimm mal das SAP-System, da habe ich meine Stammdaten drin. Ich habe ein CRM-System und dann noch weitere Systeme und meine Stammdaten sind da drin. Und ich ziehe die jetzt alle da rein. Was ist denn das führende System? Und das ist genau die Überlegung, die ich machen muss. Ich kann das nicht einfach hier ransaugen und sagen, bitteschön Fachbereich, wertet mal aus. Wir haben Konstellationen, das kann man sich nicht vorstellen, gerade auch in größeren Unternehmen. Da kriegt der Fachbereich aus dem Controlling Zugriff auf die Datenbanken und soll per SQL, eine Abfragesprache für die Datenbank, eigenständig solche Auswertungen fahren. Die Daten stimmen aber nicht, weil die nicht abgestimmt sind. Wir nennen das immer wirtschaftlicher Datenbestand und das macht es wirklich auch komplex. Nächstes Thema, Datenintegration. Die TDWI ist eine Vereinigung genau für den Bereich Business Intelligence und Data Warehousing, haben im Sommer wieder eine große Messe. Da sind auch alle führenden Softwarehersteller von SAP, Snowflake, wie sie alle heißen, dort auch vor Ort. Und die haben mal eine Studie gemacht und gesagt, hey, wie viel Aufwand ist das eigentlich, um Daten zusammenzuführen? Und das ist 80% der Zeit geht drauf, um diese Daten aus diesen Quellen zusammenzuführen. Und nur 20% für die Analyse. Und die Controller, das wissen wir auch, haben da Spaß dran. Die mögen das, dass sie gerne in Excel was zusammenführen. Was aber auch ist, wir haben Kontakt zu der Fraunhofer, sehr intensiv sogar im Bereich der KI, dass auch die KI-Projekte scheitern, weil die sogenannten, der Data Scientist ist ja die eierlegende Wollmilchsau, die ja alles machen soll, genau das macht. Er macht nämlich 80% der Zeit nichts anderes und schaufelt die Daten zusammen. Und die eigentliche Datenanalyse ist nur 20%. Weiteres Thema, wenn ich verteilte Systeme habe, habe ich nämlich genau das. Ich habe ein CRM-System, beispielsweise in HubSpot. Ich habe meine Marketingdaten dann in Facebook, in LinkedIn. Ich habe kein zentrales System, wo ich irgendwas sehe und habe irgendwie so Halbwahrheiten. Und dann ist es natürlich schwierig für den Unternehmer zu schauen, wie kriege ich denn meine Zahlen gesteuert. Wie, beispielsweise ein Ampelsystem. Also wenn was eintritt, wo ich schnell reagieren muss, ist das ja wirklich, wenn ich das so habe, ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, für das Unternehmen wirklich sehr, sehr schwierig, dann auf einer zentralen Datenbasis aufzusetzen. Und das ist auch, was wir neuerdings feststellen. Es verändert sich was am Markt, gerade im Projektgeschäft. Ich komme ursprünglich so aus der Konzernwelt. Da waren Projekte 1-2 Jahre gar kein Problem. Jetzt haben auch die umgestellt, sind sehr agil unterwegs und man wird dann nur noch für 2-3 Monate gebucht. Und gerade bei unserem Bereich ist das so, man versucht jetzt Komplexität ins Berichtswesen zu bringen. Also in vielen Unternehmen ist jetzt Microsoft Power BI gesetzt und man versucht, die Komplexität dort ins Berichtswesen zu packen. Also ich möchte nicht alle Dienstleister über einen Kamm scheren, aber das muss nicht sein. Also da muss man ein bisschen genauer hingucken, weil die müssen halt auch gucken, wie kriegen sie ihre Mannschaft dann halt in dieses Projektgeschäft auch weiter gesetzt. Dann auch ein Fall, zu sagen, okay, dann machen wir es doch selber. Es gibt jetzt die Microsoft Azure-Umgebung, Fabric, wir haben AWS, wir haben die Google Cloud, das können wir doch alles selber machen. Das kann man machen, ich brauche aber die Expertise. Ich brauche die Expertise, und ich brauche auch mehrere Leute. Das muss man, also es ist das klassische Thema Make or Buy, zu sagen, ich bin als Unternehmen bereit und baue eine Datenabteilung auf. Und einem muss auch sehr bewusst sein, wenn ich es selber mache, dass ich mir Gedanken mache, was ist mit Designregeln. Weil was dann nämlich passiert, ist nämlich genau das, der sogenannte Spaghetti-Code, auch übertrieben. Auch erlebt. Ich war auch auf der anderen Seite, auf dem Anwendungs. Wir haben auch Berater dann eingekauft, haben die Projekte durchgeführt. Projekt erfolgreich, super, dann geht das Ganze in Betrieb und knallt uns ständig. Und dann kommt die Geschäftsleitung oder der Vorstand und fragt, wo sind denn meine Daten? Warum klappt das denn alles nicht? Und wenn ich da keine saubere Struktur habe oder Designregeln festgelegt habe und das System über Jahre wächst, dann passiert es halt auch, dass das Ganze nicht mehr funktioniert. Haber, habt vielleicht mal jemand gehört, Spielzeughersteller, auch einer unserer Kunden gewesen. Genau das passiert, weil das über die Jahre gewachsen ist und die es nicht mehr geschafft haben. Und auch das Thema sind die großen, ich habe jetzt mal exemplarisch die SAP genommen, könnte auch ein anderer Name stehen, immer der Garant dafür, nicht immer, das liegt aber auch meistens nicht nur an SAP, sondern aber auch an der Komplexität, die Unternehmen machen, dieses Customizing, also sich nicht an den Standard zu halten, sondern selber wieder so viel einzubauen. Also es ist halt auch kein Garant, immer auf diese Markenhersteller dann zu setzen. Wir sind selber mal SAP-Partner gewesen, ich finde die immer noch top, aber als Beispiel ist es kein Garant, sondern da mal ein bisschen genauer hinzugucken. Auch ein Thema. Projekte, finde ich, sind schwieriger geworden. Also wir sind verteilt, wir sind im Homeoffice, wir sind nicht mehr so im Zugriff wie früher, dass man hier in so einem Raum miteinander sitzt, miteinander kommuniziert. Gerade solche komplexen Projekte, die wir haben im Digitalisierungsbereich, das lebt davon, vom Austausch. Es wird ja auch immer mehr, es soll immer schneller gemacht werden. Und ich finde, die Leute sind nicht mehr im Zugriff. Deswegen verzögern sich auch Projekte. Das sieht man hier auch bei der Statistik. Die Krankenstände steigen. Dann haben wir das Thema, kann ich hier in Bezug auf das IFI-Netzwerk auch mitbringen. Wenn wir in die Produktion gehen und dann dem Produktionsleiter sagen, hey, wir wollen deine Maschinen auswerten, der hat da keine Lust drauf. Der findet das nicht witzig, sondern der hat erstmal Sorge, dass seine Tätigkeiten, die er tatsächlich seit 20 Jahren da im Unternehmen macht, in Frage gestellt wird. Das ist aber nicht unser Antrieb, sondern wir müssen da die Mitarbeiter mitnehmen und auch mal erklären, warum möchte man das machen. Weil wenn wir hier alle über KI sprechen, sind ja solche Personen wertvoll, weil die können die Daten erkennen, die müssen die Daten trainieren. Das könnten wir als Dienstleister, könnten das ja gar nicht machen. Aber es ist halt auch wichtig, da drauf zu gucken und die Leute von Anfang an mitzunehmen. Also in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, würde ich das jetzt als Datenkultur, Data Mindset, Neudeutsch drunter klassifizieren. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann haben wir das Thema Fachkräfte. Ich bin der Meinung, wir haben keinen Fachkräftemangel, weil die sind ja da, die Leute, die sind nur in anderen Unternehmen. Nur ich als Unternehmer habe es nicht geschafft, die bei mir reinzuholen. Das ist was anderes. Was wir aber haben, wenn ich mit IT-Leitern spreche, und da spricht keiner bei LinkedIn oder sonst wo, ist nämlich das Thema beispielsweise Gehälter. Ein junger Mensch, der von der Uni kommt und auf einmal sagt, ich möchte 80.000 Euro haben, das findet der IT-Leiter nicht witzig oder der Verantwortliche, weil er selber aus der Generation kommt und das hier über die Jahre sich erstmal erarbeiten musste. Diese Konstellation haben wir jetzt aktuell. Was macht man denn? Im Beratungshaus bedeutet, dass wir haben junge Menschen, die solche Gehälter fordern, kriege ich den Tagessatz von 1200 hochgesetzt auf 1400 und setze ein Newbie ins Projekt rein. Das sind alles wichtige Punkte, die ich vielleicht beachten muss zukünftig, wenn ich auch solche Projekte erfolgreich umsetzen möchte. Und das sind alles Komponenten, die dafür sorgen, dass solche Projekte auch scheitern. Ich selber habe zwei Projekte miterlebt, bei einer Bank, bei einer ganz großen Bank, über 3 Millionen Euro in den Sand gesetzt. Da waren locker 40 Leute daran beteiligt. Ich bin erst zur Mitte des Projektes mit reingekommen, hatte aber nicht viele Möglichkeiten aus meinem Bereich. Ich bin extra in den Fachbereich gewechselt, weil ich da dachte, dann bin ich jetzt mal ein bisschen besser aufgestellt als in der IT. Da waren bekannte Beratungsfirmen drin. So ist es aber auch gelaufen. Die Punkte, die ich eben genannt habe, sind dort auch passiert und zum Teil auch Ego-Themen drin gewesen, wo man nicht bereit war, diese Fehler anzugehen. Und dann war das Projekt hinüber und verbrannt. Und nochmal aufzusetzen, schwierig, wenn schon diese Begrifflichkeiten schon gar nicht mehr gemocht werden. Ich wollte aber nicht nur die negativen Punkte mitbringen, sondern die Idee war auch zu sagen, wie könnte man denn einen anderen Ansatz fahren? Und drei Aspekte oder drei Ideen mal mitgebracht. Den digitalen Reifegrad zu ermitteln. Sehr vereinfacht jetzt dargestellt. Idee ist zu sagen, man guckt mal ins Unternehmen rein, zu schauen, was finde ich denn vor, also quasi einen Ist-Stand zu machen, was ist meine Datenlandschaft, welche Systeme habe ich, was habe ich aber auch für Mitarbeiter, welches Know-how haben die Mitarbeiter, ist sogar die Geschäftsleitung so weit, in dieses Thema einzusteigen, zu sagen, ich nehme mich an, ich möchte eine Datenstrategie. Wir haben das auch in den Gesprächen gehabt, gerade in der Corona-Phase, im Maschinenbau, ach, die Auftragsbücher, da haben wir Corona, dann sind die Auftragsbücher voll. Wir müssen langsam in diese Richtung gehen und mal schauen, wo steht das Unternehmen und wo möchte das Unternehmen auch hin? Weil hier in dem Bereich Erkunder, das sind Unternehmen, die wissen noch gar nicht, dass sie mit den Daten was anfangen können. Die wissen noch gar nicht, dass es irgendwelche Systeme gibt. Der Vorreiter ganz hinten, das wäre jemand, der mit Daten Geld verdient. Der so weit ist, dass er seine Mannschaft auf ein Level gebracht hat, dass er die Datenkultur etabliert hat, dass er eine einheitliche Datenplattform beispielsweise im Unternehmen hat, wo er zum Beispiel datengetriebene Geschäftsmodelle entwickeln kann. Und der Vorreiter wäre auch derjenige, der tatsächlich erste KI-Anwendungsfälle auch umsetzen kann. So, und was wichtig ist, man kommt nicht vom Erkunden direkt zum Vorreiter, sondern man muss eine Stufe zur nächsten machen. Und eine Idee wäre ja zu sagen, man coacht, man lässt sich coachen von einem Mentor, der das schon mal gemacht hat. Zu sagen, ich hole mir jetzt nicht den Berater rein, der jetzt über Monate oder ein, zwei Jahre da sitzt, sondern man bringt jemand mit rein, der einen zeigt, wie es geht, aber es nicht umsetzt, sodass ich dann die komplette Mannschaft mitbekomme. Also wir machen damit gerade sehr, sehr gute Erfahrung, weil meistens ist ja dann das Gegenargument, wir haben ja keine Zeit, deswegen holen wir uns die Beratung rein. Aber was ist denn, wenn man ganz gezielt Themen anbietet, vorstellt oder auch eine Community schafft, so wie hier, aus unterschiedlichen Bereichen, unterschiedlichen Branchen und da die Erfahrungswerte mit. Ein Unternehmen ist vielleicht mal weiter, das andere Unternehmen noch nicht und man tauscht sich aus. Und dann kann man da wirklich von einer Stufe zur nächsten, kann ich auch gleich mal bei dem Kundenbeispiel, was ich mit habe, zeigen, wie wir das gemacht haben. Und das nächste ist, mal zu schauen, ich brauche ja auch eine Plattform, muss ja überlegen, wie kriege ich denn die ganzen Daten zusammen? Und wenn man schon nach einer Plattform sucht, ein paar Punkte mal zu hinterfragen. Wichtig zum Beispiel, von oben zu gucken. Also die Technologie ist wichtig. Ja, was setze ich da ein? Auch bezüglich Datenschutz alles. Aber letztendlich der Datenkonsument, Fachbereich, Geschäftsleitung, die geben das quasi vor. Was soll denn in der Auswertung wirklich drin sein? Welche Stammdateninformationen, welche Kennzahlen? Und dann geht man von oben nach unten und lässt nicht erst die IT im Dunkeln, die sammeln diese ganzen Systeme an und kommen dann nach Wochen, Monaten um die Ecke und präsentieren das Ganze, sondern hier ist wirklich zu gucken, von oben zu kommen. Der nächste Punkt, wir haben ja nicht nur die kaufmännischen Daten, das haben wir eben auch bei der Folie vom Herrn Hinrichs gesehen. Wir haben technische Informationen, die sogenannten IoT-Daten. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit, ESG. Ich weiß, da sind jetzt noch nicht so viele Unternehmen dran, aber wir wissen, es gibt eine gesetzliche Vorgabe. Die größeren Unternehmen müssen es ja schon machen, aber auch die kleineren Unternehmen sind betroffen, weil sie müssen zuliefern. Das heißt, ich muss meine CO2-Kennzahlen berechnen. Das wird echt ein komplexes Gebilde. Das ist nicht zu unterschätzen, weil ich habe einmal die Nachhaltigkeitsberichterstattung und muss die auch dann mit den Finanzdaten zusammenbringen. Und dann eine Plattform zu finden, die alles abdecken kann, das wird die Herausforderung sein. Und nicht wieder verteilte Systeme, weil dann habe ich nichts gewonnen. Sonst baue ich auch nachher neu. Das ist das, was ich hier mitbringe. Und es ist möglich. Das nächste, das geht jetzt so ein bisschen in den Bereich KI. Wie geht man denn vor, um beispielsweise KI-Anwendungsfälle auch zu machen? Das Erste ist, was man machen muss, man muss die Gegenwart erfassen. Das wäre das ERP-System beispielsweise. Ich nehme die Daten operativ auf, sehe auch jetzt, was aktuell passiert am Bildschirm und lade zum Beispiel aber die Daten täglich in ein sogenanntes Data Warehouse, also in einem separaten System. Das heißt, ich baue dann eine Datenhistorie auf, damit ich einfach sehe, okay, was ist denn in der Vergangenheit passiert, wenn irgendwas mit der Charge nicht stimmte. Oder ein Kunde beschwert sich, sogar über Social Media, berichtet über das Produkt, was irgendwie schlecht ist. Dann will ich ja wissen, wann ist das passiert. Das ist die Vergangenheitsbetrachtung. Und wenn jetzt der Experte aus der Produktion beispielsweise kommt, sich auf die Vergangenheitsdaten bezieht und diese Daten trainiert, dann nehme ich diese Daten und kann die wirklich dann für das Machine Learning nehmen. Und das muss auch nochmal mit berücksichtigt werden, wenn man halt auf der Suche ist nach so einer Plattform. Low-Code kann eine Möglichkeit sein, Leitplanken zu setzen und, wenn ich in dem Thema Make or Buy bin, zu überlegen, möchte ich jetzt meine eigenen Mitarbeiter ausbilden, weil BI-Leute oder Data Warehouse-Leute sind schwierig zu bekommen. Die kosten auch viel. Auch wir haben das Problem. Wir suchen auch händeringend Leute. Das wäre aber ein Fall, mal zu schauen, ob man sich nicht Plattformen anguckt, die Leitplanken wie eine Autobahn vorgeben. Das heißt, ich setze mich mit meinem Auto rein, Abfahrt auf die Autobahn und navigiere, aber die Autobahn hat ja Leitplanken. Das heißt, ich sollte trotzdem genügend Flexibilität haben. Die Idee dahinter ist zum Beispiel, den Controller in die Lage zu versetzen, ein Data Warehouse-System aufzubauen. Ich muss das Rad nicht mehr neu erfinden. Wir haben ja eben in der einen Folie gesehen, 80% Datenintegration. Damit erschlage ich das. Das ist genau der Punkt, wo man trotzdem in die Schnelligkeit kommen kann und ich dann Leute finde, die vielleicht Lust auf das Thema haben, damit umzugehen. Ich muss nicht mehr programmieren. Wir erleben schon einen Trend, also gerade bei größeren Unternehmen, die bauen dann solche Datenabteilungen auf, dann sitzen auf einmal 15 Leute. Aus meinem alten Unternehmen, wo ich herkomme, vom HDI, von der HDI-Versicherung, waren 4 Leute, da sitzen jetzt 15 Leute und bauen alles manuell. Programmieren alles, ist total verrückt. Und feiern sich, weil sie irgendwie 1200 Tabellen haben und 1600 Jobs. Aber der Aufwand, der da drin steckt, das muss man nicht mehr haben. Weil das nächste ist nämlich Automatisierung. Weil wir wollen ja Schnelligkeit haben. Wir haben eben gesehen, wir haben ganz, ganz viele Fragestellungen, die auf uns zukommen. Und wenn ich aber Monate brauche, um solche Daten anzubinden, Auswertung zu bauen, dann komme ich nicht weiter, sondern ich muss sehr, sehr schnell unterwegs sein. So, und jetzt habe ich ein Praxisbeispiel mitgebracht. Die Brunata, vielleicht kennt der ein oder andere des Unternehmens in der Immobilienwirtschaft, ein Abrechnungsdienstleister, die hatten ein Problem. Die mussten nämlich jetzt aufgrund einer gesetzlichen Vorlage den Mietern die Abrechnungsdaten zur Verfügung stellen. Also jeder Mieter hat jetzt Anrecht, seine Verbrauchsdaten, also Wärme, also Energieinformationen zu bekommen. So, und wo stand denn das Team von Brunata? Die bestand aus 2 Personen, das Datenteam aus 2 Personen und waren in der On-Premise-Welt und die haben auch schon mehrere Versuche gehabt. Ich kann jetzt auch mal sagen, was die Ausgangssituation waren, mehrere Versuche gehabt, Fehlschläge gehabt. Man hat schon überlegt, ob die Personen schon noch die richtigen sind. Also es war schon kritisch. Also das Thema eben, was wir hatten, Fachbereich IT, das hat da auch schon richtig gefunkt. Ja, und hatten überhaupt keine strategische Ausrichtung. Ja. Dann hatten wir noch einen Kapazitätsengpass. Es kamen immer mehr Anforderungen vom Fachbereich dazu. Und jetzt kommt die technische Situation. Was sehr komplex ist, wir haben Liegenschaften, das sind die Immobilien. Und da diese Energiedaten aufzunehmen, Sensordaten aufzunehmen, ist gar nicht so einfach. Erstmal zu entscheiden, was ist überhaupt ein Hauseingang? Das ist schon eine komplexe Geschichte. Dann haben wir kaufmännische Systeme, ein SAP-System, wo die Abrechnungsdaten, die Verträge drin sind. Und dann fallen 150 Millionen Datensätze pro Tag an. Und die wollen zukünftig auch noch mehr erfassen. Haben schon 8 Stunden gebraucht, um überhaupt diese Abrechnungsdaten vorzubereiten und haben dann gesagt, wir schaffen es nicht. In 6 Monaten ist der Job erledigt. Wir schaffen das nicht. Das alte System wird es nicht mehr schaffen. Dann haben sie es auch nicht geschafft, diese Datensilos aufzubrechen und sie haben die Daten verloren. Wir haben sie auch nicht gespeichert, weil das System, die DB2-Datenbank, das alles nicht konnte. Das war so ein bisschen die Ausgangssituation. Und warum haben die, also klar, wir haben einmal die gesetzliche Vorgabe gehabt, aber was war denn der eigentliche Grund, warum jetzt auf einmal ein Umdenken war, auch von der Geschäftsleitung zu sagen, wir investieren? Weil die haben eigentlich bis dato nichts gemacht. Also ein Hauptpunkt war einfach zu sagen, wir wollen ein neues Geschäftsmodell entwickeln. Also die wirklich zu denken, datengetriebene Geschäftsmodelle zu entwickeln, weil sie haben ja sehr viele Informationen über den Mieter und diese Daten dann weiter zu verkaufen. Das war eigentlich so der Hauptantrieb, natürlich so das andere auch, die Datenverarbeitung zu vereinfachen. Die wollen jetzt oder machen es jetzt, die Verbräuche, die aufgeben, in 15-Minuten-Tag. Das heißt, dass wir werden hier noch mehr Daten erfassen. Und hier sieht man mal, was passiert ist. Wir haben tatsächlich diese UFI-Bereitstellung, das ist die unterjährige Verbrauchsinformation, das sind diese Wärmedaten, also Energiedaten, von 8 Stunden auf 20 Minuten täglich gebracht. Das ist natürlich einerseits Technologie, wir nutzen hier eine Cloud-Technologie, aber es ist auch die Art und Weise, wie wir das Ganze modelliert haben von der Datenmodellierung. Und was ich ganz interessant fand, wenn wir nochmal im Bereich Nachhaltigkeit, CO2 sind, das ist Green IT, weil wir haben von 8 Stunden auf 20 Minuten das Ganze runtergebracht. Das zahlt auch nochmal drauf ein. Das war uns gar nicht so bewusst, weil wir werden gerade zertifiziert in dem Bereich, wo dann gesagt hat, ist doch super, weil ihr spart dadurch Ressourcen. Genau, die gesetzlichen Anforderungen, Kundenzufriedenheit, das heißt, die Kunden können tatsächlich ihre Daten ziehen, kriegen ihre Berichte. Natürlich hat man auch mal Auswertung gefahren und gesagt, in der Corona-Zeit, wer war denn hier Warmduscher? Also Köln, Düsseldorf und komischerweise, wir hatten damals gedacht, das wäre Düsseldorf, aber es waren die Kölner, die doch immer gerne warm geduscht haben. Das war ja auch beispielsweise ein Energiefaktor. Man hat die Heizung runtergedreht, aber andererseits ist man dann doch warm duschen gegangen. Reifegrad erreicht, komme ich gleich nochmal dazu, wo die jetzt gerade stehen. Und das, was ich interessant finde, das Team ist jetzt auf 5 Mitarbeiter angewachsen. Weil erstens haben sie durch diesen Technologiewechsel und durch die interessanten Anwendungsfälle Leute bekommen, die gesagt haben, hey, das ist kein angestaubtes Unternehmen, das ist ein spannendes Unternehmen. Und das Team ist dort so gesetzt, dass jetzt auf einmal ganz, ganz neue Ideen jetzt aufkommen. Also die haben sich da wirklich ins Unternehmen etabliert und der Leiter, der Thomas Schmidt, der wird für jegliche Fragestellung jetzt reingenommen, also für alle Digitalisierungsfragen. Und das, finde ich, ist ein tolles Ergebnis, dass man da jetzt auch nochmal die Datenkultur wirklich mit ins Unternehmen gebracht hat. Genau, und die stehen jetzt tatsächlich, also ich würde sie jetzt hier bei den Experten rein, sind noch nicht der Vorreiter, die fangen jetzt an, datengetriebene Geschäftsmodelle zu entwickeln, die Daten jetzt auch zu vertreiben. Und was schön ist, dass jetzt die Fraunhofer drauf guckt, mit denen gemeinsam, mit uns, und zu schauen, jetzt haben wir so viele Daten, was machen wir denn damit? Und wir gehen da vorsichtig dran, weil wir sagen, wir sind nicht so der Freund davon, immer alles mit KI zu erschlagen, sondern erstmal zu gucken, kann man da vielleicht mit Regeln, mit Grenzwerten arbeiten. Aber jetzt ist so eine Datengrundlage da, sodass man sagen kann, okay, das macht jetzt Sinn, dass da jemand mal drauf guckt mit dieser Expertise. Und ich finde, das ist bei der Bonata ein schönes Ergebnis. Und das war 1,5 Jahre, dann waren wir durch mit dem Ganzen. Wer Interesse hat, wir haben einen Podcast, der nennt sich Wertgeschätzt. Da ist die Astrid Rothraut, das ist die IT-Leiterin. Thomas Schmidt ist der Teamleiter. Kann man sich das mal anhören und mal, es ist ja schön, dass ich das jetzt erzähle, aber da sind die beiden mal wirklich hingegangen und haben selber das Ganze mal berichtet, was die Ausgangssituation, was die Konflikte auch in dem Unternehmen waren mit den Mitarbeitern und wo sie jetzt quasi auch damit stehen. Kann ich nur empfehlen, das ist wirklich eine spannende Folge. Haben wir damals auch in Köln bei denen gedreht. Möchte jemand noch abfotografieren? Okay. Warte ich mal kurz, dann kann ich auch mal kurz was trinken. Ja, ich bin schon zu Ende mit der Präsentation. Vielleicht noch mal ganz kurz zu mir, was mich so ein bisschen antreibt. Ich bin jetzt Unternehmer, komme ursprünglich aus einem Anwendungsunternehmen, war im Beratungshaus, Mittelstand, Konzern, also in der IT, im Fachbereich. Das heißt, ich weiß, wo die Schmerzen sind und was die Unternehmen gerade für Herausforderungen haben. Genau, den Podcast Wertgeschätzt habe ich gerade genannt, kann ich wirklich empfehlen. Das ist jetzt auch keine Verkaufspodcast, sondern wir laden sehr, sehr häufig Interviewgäste ein. Der wächst auch ganz gut. Wir sind jetzt vor anderthalb Jahren gestartet und haben jetzt über 4.000 Abonnenten. Pro Monat kommen 200 neue dazu. Wir laden, wie gesagt, Gäste ein. Themen sind so Nachhaltigkeit. Wir haben auch Fraunhofer öfters drin wegen KI. Das hilft dann auch nochmal so ein bisschen, mal einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Genau. Und jetzt würde ich gerne mal zeigen, wie wir denn da hingekommen sind. Ich habe das alte Beispiel gestern noch eingepackt. Wir wurden hier mal ausgelacht. Also man sieht hier das Lego-Beispiel, ist ein Lego Mindstorm. Und was kann das? Wir haben hier ein Python-Programm installiert. Hier waren unten Becher und wir haben Lego-Steine tatsächlich genommen. Und wo ist der Scanner? Der ist hier. Und dann haben wir die eingescannt, hier reingelegt und dann wurde das Ganze verteilt nach Farben. Und dann waren wir auf Messen und nehmen uns große Maschinenbauer, große Namen und die haben uns ausgelacht. Wir standen da mit dem kleinen Gerätchen. Warum haben wir das gemacht? Wir wollten einfach unsere Plattform damals erweitern mit IoT, weil wir festgestellt haben, wenn wir mit Unternehmen gesprochen haben, dass die gesagt haben, hey, wir haben einmal die kaufmännischen Daten, aber wir haben auch Produktionsdaten und von unterschiedlichen Anlagen. Das bedeutet, der Maschinenbauer bringt eine Maschine mit, die ist über eine SPS, dann gab es wieder andere Systeme und das war so ein Antrieb zu sagen, hey, das muss doch gehen, dass wir alle verteilten Systeme zusammenkriegen. Und dann haben wir damit mal angefangen. So, was ist passiert? Anderthalb Jahre später, da oben im roten Hemd, das ist der Jörg Dentröder, der ist Geschäftsführer von der Wichelhaus-Gruppe aus Solingen, Sondermaschinenbauer. Daneben steht der Damian von der Fraunhofer, die Alexander Ratz vom BVMW. Und dahinter wurde extra eine Testanlage gebaut für uns. Darauf haben wir dann KI-Anwendungsfälle entwickelt. Und das finde ich ein tolles Ergebnis, dass wir quasi anderthalb Jahre später sowas haben. Und wo stehen wir jetzt? Noch eine Stufe weiter. Wir sind im Rahmen Rheinischen Reviers, Rheinkreis Neuss, Strukturwandel und werden jetzt zusammen mit der Aixtron, auch ein großer Maschinenbauer im Halbleiterbereich, noch eine Stufe weiter gehen. Und das ist für mich jetzt die Königsdisziplin, weil wir nehmen die Daten auf, machen eine Zustandsüberwachung und in Echtzeit soll dann das Rezept angepasst werden. Plus die Energieeffizienz. Das sind so die Sachen, wo wir jetzt eine Förderung kriegen für die nächsten drei Jahre im siebenstelligen Bereich. Und das will ich nur mal mitgeben, dass auch wir klein angefangen haben. Wir hatten mit IoT nichts am Hut. Wir hatten keine Ahnung davon und haben uns da reingearbeitet. Und wenn man da einfach Spaß dran hat und die Leute begeistert, kann man tatsächlich auch solche Wege machen. Also Fazit ist, sich einfach trauen, einfach machen. Die Technologie ist da. Nur man muss die Leute abholen. Man darf sie nicht überrennen, man muss sie mitnehmen. Und dann kommt man da, glaube ich, auf einen ganz grünen Zweig. Genau, ich habe noch ein Geschenk mitgebracht, wer Lust hat. Ich habe ein Buch rausgebracht. Offiziell beim Gabal Verlag kann man jetzt bei Amazon auch im Buchladen dann kaufen. Aber wer Lust hat, kann sich den QR-Code abfilmen. Und wir haben das extra für die Veranstaltung jetzt gemacht. Und man zahlt nur die Versandgebühren. Statt 28 Euro geht es heute. Und dann wird das automatisch verschickt von unserem Logistiker. Die Idee ist, all die Konzepte, die ich jetzt mal ganz kurz angerissen habe, sind dann so ein bisschen vertieft mit vielen Praxisbeispielen. Auch Anekdoten von meinem alten Chef, der aus dem Kreissaal geholt worden ist, weil irgendwas abgebrochen ist. Das sind ja auch Sachen, da spricht ja keiner drüber. Zeigt ja nur, welche Abhängigkeiten drin sind. Was auch noch dabei ist, da hinten, also ich kann das zeigen, das Buch auch hier. Ganz wichtig, hinten ist ein QR-Code drin. Das heißt, da ist eine Datenakademie auch nochmal. Das heißt, die ganzen Konzepte, die in dem Buch sind, sind in Videoform nochmal veranschaulicht. Und wir haben nochmal Gastbeiträge im Bereich der Nachhaltigkeit, KI von der Fraunhofer drin. Und ich denke, damit kann man mal starten, um mal zu schauen, wo stehe ich. Da ist auch nochmal der digitale Reifegrad nochmal aufgeführt. Und unser Antrieb ist einfach zu sagen, wir wollen die Unternehmen so ein bisschen anschieben und sagen, Digitalisierung sprechen alle von, aber mach doch mal. Also wirklich, wie geht's denn jetzt in der Praxis? Und das war heute so ein bisschen nochmal das Angebot und das Dankeschön, dass wir heute hier sein durften, dass wir sagen, das Buch gibt es dann nochmal kostenlos da drauf. Genau, das war's schon. Ja, ein bisschen drüber. Dankeschön.
Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden. Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von
Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.